Die Gnade des Herrn Jesu Christi sei mit uns allen, auch besonders in der Betrachtung des Wortes Gottes, auch in der jetzt kommenden nächsten Predigt. Möge der Herr uns segnen. Biblische Lebensweisheiten, das ist das Thema der heutigen Botschaft. Und Anfang der Woche bereits stand dieses Thema fest. Und das ist besonders dann, wenn es volle Wochen bei mir gibt. Es gibt es gelegentlich mal. So war jeden Abend immer irgendwelche Termine, oft nicht leichte Termine, lange Termine. Und dann bereitet man sich rechtzeitig vor. Das ist wichtig, wenn es denn auch geht. Und jetzt teile ich dieses Thema mit meiner Frau, dass sie für mich betet und sagt, du, das Thema steht. Und sie guckt mich an und sagt, ist es eher ermutigend oder depressiv? Und ich dachte so, das ist ja eine interessante Frage. Ist es ermutigend oder depressiv? Und beides kann natürlich der Fall sein, nicht? Ich denke so, vielleicht ist es im Auge des Betrachters. Vielleicht ist es so, welche Betonung ich lege. Ich hoffe sehr, dass es uns ermutigt. Denn ich sagte vorher, es wird eine Pastoralpredigt. Und vielleicht hat sie das damit verbunden und sagt, manche Pastoralpredigten können schon sehr depressiv wirken. Also irgendwie so drückend, ja? Ich hoffe natürlich nicht. Einige geistliche Leitlinien, die auf biblischen Prinzipien beruhen und praktische Lebensweisheiten vermitteln, das ist das Ziel, was ich gerne machen möchte. Ihr Lieben, wenn wir in eine Wanderung gehen, wenn wir also unseren Rucksack packen für eine Wanderung, dann gehören einige Dinge dort hinein. Und so in etwa verstehe ich auch diese Art der Verkündigung, dass ich einige Dinge mitgeben möchte, die für uns und für mich vor allen Dingen sehr, sehr wichtig sind. Wenn es in die Berge geht, gehören in diesen Rucksack bestimmte Dinge hinein. Das durfte ich lernen und durfte dann auch sehen, wie wichtig das ist, diese Dinge im Rucksack zu haben. Und besonders dann, wenn ich dann auf allen Vieren fast schon diesen Berg hochkriechen musste und dann voller Dankbarkeit und zitternd an diesem Gipfel angekommen bin, erst merkte, was für Probleme sich in mir hochtun, wie Höhenangst oder dergleichen, dann war ich so dankbar, dass ich die richtige Nahrung in meinem Rucksack hatte und essen konnte. Nun, in dem Augenblick musste ich auch feststellen, dass mein Magen vor lauter Höhenangst sich absolut geschlossen hat und ich auch nichts runterkriegte. Also ein Problem weckt oft das andere. Und doch ist es wichtig, die richtigen Dinge im Rucksack zu haben. Und so war es auch bei Jesus. Er wusste, wohin die Wanderung geht und lebte sein gesamtes Leben immer mit dem Ziel, das Kreuz. Mit dem Ziel, am Kreuz das zu leben und zu vollbringen, wozu er auf diese Erde gekommen ist. Und wenn ich also durchs Leben gehe als ein Kind Gottes, als ein Christ, dann habe ich ein Ziel. Dann habe ich etwas, wozu Gott mich bestimmt hat. Dann gehe ich einen Weg, wie wir gerade gehört haben, der Ausdauer. Und darum geht es auch. Erstens, lass dich von Jesus leiten, gerade in Korrekturen deines Lebens. Es ist eine wichtige Tatsache, die in unser Lebensrucksack hinein muss. Also korrekturfähig von Gott zu bleiben, das heißt Dinge anzunehmen. Jemand sagte mal einen Satz, wichtig ist, sich von Gott korrigieren zu lassen, denn Züchtigung ist Ausdruck seiner Liebe. Das verstehen wir natürlich nicht immer. Das verstehen auch unsere Kids nicht immer, wenn wir sie korrigieren müssen. Wenn wir manchmal auch Dinge verbieten müssen, das versteht ein Mensch nicht immer. Und doch hat Jesus es genauso gemeint. In Hebräer Kapitel 12, Vers 5, die zweite Hälfte und der sechste Vers, da heißt es, mein Sohn, wer eine Bibel hat, übrigens, bitte immer mit aufschlagen, Hebräer 12, ab Vers 5, die zweite Hälfte. Da heißt es, mein Sohn, eine sehr liebevolle Ausdrucksweise, voller Güte. Und dann heißt es weiter, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Manchmal verstehen wir das nicht gänzlich. Ne? Ich habe das jetzt aus der Schlachter-Übersetzung zitiert. Ich möchte mal einmal eine moderne Übersetzung zitieren. Viele lesen es bereits, nicht in der Bibel-App oder vielleicht in anderen, kaufen sich die Hoffnung für alle oder auch andere Übertragungen. Und da heißt es wie folgt, mein Sohn, achte die strenge Erziehung des Herrn nicht gering, werde nicht müde, wenn er dich korrigiert. Denn es ist so, wen der Herr liebt, den erzieht er streng. So heißt es dort. Und wen er als Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Also mit anderen Worten ausgedrückt, die Korrektur unseres Gottes ist eine Liebeserweisung oder das ist ein Liebesausdruck. Wenn wir also manchmal nicht einen bestimmten Weg gehen dürfen und er korrigiert uns oder er hält uns zurück, dann möchte er uns vor den womöglichen schlimmen Folgen bewahren. Im Rucksack also mit hineinlegen sollten wir diese Stärke, wenn Gott dich und mich korrigiert, ist es etwas Gutes und das brauchen wir für unsere Lebenswanderung. Wenn du also in eine schwere Lebenssituation stehst, nimm die Zeit für Gebet und die Reflexion. Manchmal sind wir in einer schweren Lebenssituation. Wir wissen gar nicht, wie wir dort hineingekommen sind und wir fühlen uns aber sehr klar von Gott korrigiert. Wir denken, das ist nicht gut, was dort passiert ist. Dann nimm dir diese Zeit. Denk darüber nach. Das ist erstmal nichts Schlimmes, wenn Gott uns korrigiert. Frage dich, ob dein Leben im Einklang mit Jesus steht. Bitte, lass uns das machen. Vielleicht hast du eine schwierige Beziehung, die du klären musst. Das geht nicht ohne. Die sollten wir klären. Suche nach Gottes Führung, um den richtigen Weg zu gehen. Nicht, es heißt im Psalm 25, im Vers 5, auch hier wieder, nicht, wenn jemand so schnell mitgehen kann, sonst wird es auch angestrahlt. Leite mich durch deine Wahrheit und lehre mich, sagt der Psalmschreiber an der Stelle. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich hoffe ich auf dich. Schauen wir mal, da ist ein Mensch, der sagt, ich möchte von dir geleitet werden. Bitte, bitte leite mich durch deine Wahrheit und bringe mir Dinge bei. Lehre mich, Herr. Ich bin ein guter Schüler. Ich möchte lernen, wie ich diesen Weg gehen kann. Unser Wunsch soll also sein, dass wir in der korrigierenden Haltung vor Gott stehen und uns von Jesus leiten lassen. Das ist eine Lebensweisheit, die sehr, sehr wertvoll und wichtig ist. Schauen wir mal, wenn wir also heute von Jesus lernen, nicht wie wir auch gesungen haben, wenn ich eins singe, kann ich das andere nicht verschweigen. Wenn ich eins sage, kann ich nicht leben, was ich sage. Das ist wichtig. Jesus hat also gelehrt und er hat gelebt. Jesus hat gebetet, Herr, dein Wille geschehen. Vater, nicht wie ich, sondern wie du willst. Das war das Gebet unseres Herrn Jesus Christus. Er hat auch es ausgelebt, was bedeutet, sich korrigieren, leiten, lenken zu lassen. Ihr Lieben, es wäre für Jesu und für sein irdisches Leben leichter, nicht an das Kreuz zu gehen, nicht zu leiden. Und Jesus stand da und sagt, Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nicht wie ich es will, sondern wie du das für mich vorgesehen hast. Die nächste Lebensweisheit. Gib dich für andere auf, lebe Opferbereitschaft. Im Familienkreis ist es relativ leicht, sage ich ganz ehrlich. Wenn es um die Kinder geht, ist es leicht, ihnen alles zu geben, was man hat. Das ist überhaupt nicht schwierig. Aber hier geht es um andere Dinge. Jemand sagte mal, Selbstlosigkeit führt dazu, dass andere dich nicht vergessen. Wenn du ein opferbereites Leben lebst für Menschen um dich herum, werden die Menschen dich nicht vergessen, diese guten Taten. Nun, wie dem auch sei, wir wollen ja das nicht nur deswegen tun. In Lukas Kapitel 6, Vers 31 heißt es, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Matthäus 7, Vers 12. Entschuldigung, sagte gerade Lukas, ist die nächste Stelle. Matthäus 7, Vers 12, tut mir leid, ich habe jetzt die Technik durcheinander gebracht. Also in Matthäus 7, Vers 12 sagt Jesus, alles was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Möchtest du, dass sich jemand für dich aufopfert? Dass jemand Zeit für dich einfach nimmt? Er verzichtet ja dann auf seine Zeit. Er opfert sie dir. Das ist einfach, nicht wahr? Lukas 6, Vers 31 heißt es, und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Also es ist ja eigentlich sehr, sehr einfach, diese Lebensweisheit. Wie möchtest du, dass Menschen in der Gemeinde mit dir handeln? Wie möchtest du das? Liebevoll, nicht wahr? Mit Verständnis, nicht wahr? Alles im Vorfeld mit dir besprechen, nicht wahr? Das ist ja normal. Manchmal vergessen wir das, passiert mir auch. Das tut mir dann auch aufrichtig leid. Aber wir wollen ja, dass wir ernst genommen werden. Wir wollen ja ein Leben, wo Menschen sich für mich investieren. Und das heißt hier in Lukas 6, Vers 31, sehr einfach. Das ist die Rechnung geht einfach auf. das, was du möchtest, wie Menschen mit dir umgehen, so genau das Gleiche, lebe bitte mit deinem Nächsten. Das ist nicht schwer, nicht wahr? Also, setze dich in der Gemeinde ein, würden wir jetzt vielleicht in der Umsetzung dieser Lebensweisheit sagen, indem du deine Zeit, Energie, Gebet und vieles, vieles mehr investierst. So hilfst du anderen und schaffst gleichzeitig wertvolle Verbindungen und bist ein Vorbild der Liebe Jesu in deinem Umfeld. Praktisch zeigst du genau das, was Jesus gelebt hat. Jesus hat sich aufgeopfert. Das war für ihn sehr, sehr wichtig. Also, wann hast du vielleicht, ich sage jetzt mal einige Fragen, wann hast du für jemanden aus der Gemeinde einen Mittag gekocht? Ist doch gut, das zu selbst zu bekommen, nicht wahr? Ich weiß, es machen einige Schwestern, danke euch. Wann hast du für jemanden in der Gemeinde gebetet? Ich weiß, es machen einige Geschwister, danke euch. Wirklich, es ist schön, wenn ihr für andere betet. Wann hast du für jemanden eine ermutigende WhatsApp-Nachricht geschrieben in der letzten Woche? Nein, nicht ein Jahr zurück, letzten 3 Tage. Jetzt wäre die Frage berechtigt, ist es ermutigt oder depressiv, nicht wahr? Nein, aber das sind doch die Dinge, die ich auch erlebe und ich möchte sie nicht vorenthalten. Schaut mal, Jesus hat ein opferbereites Leben gelebt. Wann hast du deinem Pastor paar nette Worte gesagt? Naja, nun, jetzt bin ich nun mal einer davon, das könnte vielleicht jemand anders sagen, nicht wahr? Aber wir sind auch Menschen und wir freuen uns auch über ein paar nette Worte einfach. Das ist nicht viel. Das ist ja nur normal, oder? Denn das wollen wir ja auch an euch leben. Wir wollen euch auch nette Worte sagen. Wir wollen euch auch umarmen vor lauter Liebe und sagen, das ist so schön, dass du da bist. Und wenn du das gerne hast, dann lebe genau das, was du gerne bekommen möchtest. Also die Fehler und möglichen Korrekturen sind manchmal nicht leicht und doch tun sie gut. Jesu erlebte Opferbereitschaft. Er starb für uns Menschen. Das war sein Vorbild. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann können wir sagen, er wollte für andere sterben. Und er möchte, dass wir sterben für ihn. Er möchte, dass wir für die Sünde tot bleiben. Denn er hat das zuerst gelebt. Und das ist das, was eine Weisheit für unser Leben bedeutet. Ich gehe zunächst, meide den Zorn, lerne deine Emotionen zu kontrollieren. Es ist besser, zornige Worte zurückzuhalten, als sie später bereuen zu müssen, sagte jemand in einem Zitat. Ja, das stimmt. In Sprüche 29, Vers 11 heißt es, ein Tor schüttet all seinen Unmut aus, aber ein Weiser beschwichtigt ihn zuletzt. Okay, ja, das gibt es. Dass unsere Emotionen manchmal kochen, dass wir es nicht schaffen, sie zu kontrollieren. Ihr Lieben, in Sprüche 12, Vers 16 heißt es, ein Narr, also ein Mensch, der nicht weise, nicht klug ist, der einfach dumm ist oder der vielleicht nicht darüber nachdenkt, was er tut, ein Narr also, lässt seinen Ärger sofort merken. Der Kluge aber steckt die Beleidigungen ein. Ja, wir werden manchmal beleidigt, auch nicht unbedingt gerechtfertigt. Das passiert. Und die Bibel sagt, es gibt 2 Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Der eine schüttet all seinen Unmut raus, all seinen Ärger, was er ein ganzes Jahr angesammelt hat, und das kommt alles auf den Tisch. Und der andere, der lässt sich, wie wir heute gehört haben, von dem Heiligen Geist führen und leiten, erlebt die Früchte des Geistes und er steckt diese Beleidigungen ein. Er geht aus dem Ring des Kampfes raus. Er sagt, nee, ich kämpfe nicht mehr. Nicht in der heiligen Gemeinde Jesu. Das tue ich nicht. Wenn du also in eine hitzige Diskussion oder Konflikt bist oder vielleicht sogar ungerecht angeklagt wirst, atme einmal tief durch, überlege, bevor du sprichst. Natürlich müssen Sachen angesprochen werden. Auch wenn es manchmal unangenehm ist, natürlich müssen wir das machen. Aber überlege ein bisschen, atme ein bisschen. Anstatt vielleicht dann impulsiv zu reagieren, versuche deinen Gedanken zu sammeln, ruhig zu antworten, nicht? Denke erst, wer in dir wohnt, bevor du sprichst. Das sind einfach nur Wünsche vielleicht. Das ist noch nicht mal eine Anweisung. Das sind vielleicht weise Worte der Schrift. Denn ich habe die Schrift zitiert. Das sind nicht meine Worte. Und das ist da an der Stelle wirklich wichtig. Also das kann helfen, Konflikte zu entschärfen. Das kann helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Wenn wir erstmal durchatmen, nachfragen vielleicht nicht. Es gibt so viele Regeln in der Konfliktkommunikation, dass es hier zu weit führen würde, alles zu erwähnen. Aber einige Dinge, vielleicht sitzt jemand hier und sagt, oh, das ist mir doch wichtig. Also frage nach. Das ist ganz wichtig, bevor du in Konflikt gehst. Suche den Kern des Problems. Wirklich. Schau mal, was bewegt diese Person, so zu handeln? Ja? Weiter würden wir sagen, unterstelle keine Böswilligkeit. Nicht immer erstmal nicht das Böse beim anderen unterstellen. Höre gewaltfrei zu. Hör erstmal zu und sagen, oh wow, der hat echt eine schwere Woche gehabt, da kommt jetzt irgendwie alles raus. Aber hör gewaltfrei zu. Suche das Beste in dem Menschen, der dir gegenübersteht. Also wenn du alles ausgeschöpft hast und dem Gegenüber Zeit gegeben hast, darüber nachzudenken, korrekt zu reagieren, dann zeigt sich, wessen Geist in deinem Gegenüber lebt. Das passiert auch manchmal. Wenn wir genug Zeit gegeben haben, dann zeigt sich oft, mit wem wir es zu tun haben. Und dann reagieren wir natürlich biblisch. Das ist auch die richtige Vorgehensweise. Aber bitte, 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 lasst uns nicht im Zorn platzen. Das wollte ich damit sagen. Wir können es auf jeden Fall lernen, biblisch miteinander zu kommunizieren. Das ist die Tatsache, die wir lernen können. Und Gott fordert uns dazu auf, es zu lernen. Ja? Jesus er hat so ganz, ganz, ganz einmalig schön kommuniziert. Nicht? Seine Reaktion mit den Schriftgelehrten waren einmalig. Können wirklich viel lernen. Manchmal hat er etwas gesagt, manchmal hat er gar nichts gesagt. Manchmal schwieg er einfach nur. Obwohl wir genau wissen, dass Jesus nie gesündigt hat, hat er keine Widerworte gemacht. Er schwieg einfach und beides ist wichtig. Also die nächste Lebensweisheit. Das Gebet soll deine treibende Kraft für jeden Tag sein. Jetzt wird jemand sagen, hör zu, das ist ja nun so alt. Ne? Das weiß ich ja schon alles. Ja, ja, genau das ist es. Wir wissen oft diese Dinge, aber leben wir diese auch? Jemand sagt in einem Zitat, in schwierigen Zeiten soll das Gebet Halt geben und Kraft schenken. So ist es. Jakobus, ein Mann Gottes, schreibt seinen Brief sehr praktisch, sehr pastoral. Er setzt viele Dinge voraus. Sagt im Kapitel 5, Vers 13, die erste Hälfte, leidet jemand unter euch, der betet. Der bete. Leidet jemand? Noch einmal, der bete. Genau, soll dann auch Psalmen singen und so weiter. Ich habe jetzt nur einen Ausschnitt gelesen. 1. Thessaloniker 5, 17. Bete ohne Unterlass. Paulus wusste das, als er die Thessaloniker erinnert an viele, viele wichtige Dinge. Nicht, die Themen waren vielseitig, Wiederkunft, alles, alles, alles dabei. Und Paulus sagt, betet. Betet, pack es bitte in deinen Lebensrucksack rein, dass wir beten sollen. Das ist eine Weisheit, ohne die werden wir nicht überleben als Kinder Gottes, wirklich nicht. Also beginne jeden Morgen mit einem Gebet, um deinen Tag zu segnen und um Kraft für die Herausforderungen zu bitten, die vor dir liegen. Jeder Tag bringt seine Herausforderung. Also ist es gut, sind wir gut beraten, wenn wir morgens aufstehen und das Erste, was wir tun, wir beten. Wenn du während des Tages auf Schwierigkeiten stößt, bete. Erinnere dich daran, dass du jederzeit beten kannst, um Unterstützung zu erhalten, und bete. Und jetzt könnte ich immer weiter und immer weiter und immer weiter gehen. Betet, betet einfach. Und ich sage das nicht euch, auch wenn es jetzt so sieht von oben herab, nicht? Ich könnte auch da unten wieder stehen, ich könnte mich auch hinsetzen, nicht? In Kirgisistan erleben wir alles, nicht? So, das spielt überhaupt keine Rolle, was ich sage. Wichtig ist, was der Herr sagt. Und der Herr sagt, betet, betet. Das ist das, was wir brauchen. Jesus, er ging allein auf die Berge und was hat er? Er betete. Ja, wenn der Sohn Gottes das braucht, dann brauchen wir es doch umso mehr. Jesus war im Garten Gethsemane in seiner schwersten Prüfung seines Lebens und was hat er? Er betete. Nein, er hat kein Rezept ausgesucht mit Kräutern, um seine Wunden zuzudecken. Er hat nicht irgendwo gesucht, wie kann ich vielleicht noch jemanden dazu bekommen und was auch immer. Nein, 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 er hat kein Publicity gemacht. Er hat keine Werbung gemacht über seinen Weg an das Kreuz auf Golgatha. Er betete. Er hat doch nicht gesagt, wie toll er ist. Er hat doch nicht seine Geschichte des Lebens erzählt. Er betete einfach nur in schweren Situationen. Jemand schickte mir, diese Woche habe ich ein Bild bekommen oder darauf hingewiesen. Ich fand das so schön, es war im Status von jemandem und wir sprachen über das Thema des Gebets und meine Frau hat mir das weitergegeben und sagt, schau mal, ist das nicht schön? Ich sage, ja, Sorge ist ein Gespräch, das du mit dir selbst führst über Dinge, die du nicht ändern kannst. Das ist das Erste. Sorgenvoll über Dinge, nicht? Das ist das Gespräch, Sorgen, nicht grübeln, nicht über das, also mit dir selbst über Dinge, die du nicht ändern kannst. Und das Gebet, so ist es hier dagegen, ist ein Gespräch, das du mit Gott führst über Dinge, die er ändern kann. Ja, genau das ist es. Wir reden mit Gott über Dinge, die er ändern kann. Und dann gehen wir weiter. Die nächste Lebensweisheit ist also, herrsche über deine Zunge, kontrolliere dein Reden. Das hat Folgen. Das ist eine biblische Weisheit, die ich einige Male bereits, ich glaube zweimal, über die Zunge in dieser Gemeinde im Laufe dieser fast 30 Jahre schon zurück gepredigt habe. Ja, herrsche über deine Zunge. Jemand sagte in einem Zitat, die Zunge ist klein, kann aber großen Schaden anrichten, daher ist Selbstbeherrschung wichtig. Stimmt, stimme ich zu. Jakobus wieder, der Pastor der damaligen Zeit in Jerusalem, ein Mann Gottes, voll des Heiligen Geistes, und er widmet in seinem kurzen Brief sehr vieles der Zunge. Und er schreibt hier, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe ein kleines Feuer, welch ein Wald zündet es an. Und so weiter. Da geht es die Rede dann von einem kleinen Ruder, nicht? Und das ganze Schiff wird, schauen wir mal, der wusste das. Und das ist ja nichts Neues. Und wenn wir dann über diesen Thema der Zunge und des Redens, vor allem mit anderen Leuten, über andere und so weiter nachdenken, was eine ganz, ganz große Gefahr in einer jeden biblischen Gemeinde sein kann, da heißt es in Matthäus Kapitel 12, ab Vers 36 folgt. Ich sage euch aber, sagt Jesus, dass die Menschen am Tage des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, dass sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Ihr Lieben, das sagt nicht irgendein Ältester oder Pastor oder sonst ein Mitarbeiter in der Gemeinde. Das sagt Jesus, der König des Universums, der Gott des Himmels. Das sagt Gott, der Schöpfer. Und er sagt, hört zu, ich sage es euch im Vorfeld. Ihr habt noch viel Zeit in eurem Leben, aber eins müsst ihr wissen. Es gibt unnütze Worte, für die ihr Rechenschaft geben müsst. Und jetzt kommen wir zusammen. Jetzt sind wir mit ein paar Leuten zusammen. Die Runde ist kuschelig, ist schön, es wird Tee getrunken, vielleicht zwei, drei, vielleicht sogar ein Gebetskreis, ich weiß es nicht, wie man diese Treffen manchmal auch nennt. Und was passiert dort? Wir reden mehr über anderen, als dass wir für andere beten. Ihr Lieben, ich rede nichts vom Mond. Und wenn wir ehrlich sind, werden wir das jetzt zugeben. Und ich hoffe, wir sind ehrlich. Achte bitte darauf, wie du über andere Menschen sprichst. Achte darauf. Bitte, jedes Wort wird auf die goldene Schale gelegt. Wir bekommen nach unseren Worten, so wie wir über die anderen Menschen geredet haben, so bekommen wir das auch. Das ist so, das ist das Gesetz Christi. Ich habe das nicht ausgedacht. Vermeide Klatsch und negative Kommentare, weil es sehr oft einfach nur Lügen sind. Stattdessen könntest du versuchen, wir versuchen, positive Eigenschaften oder Erfolge von anderen oder von einer Gemeinde hervorzuheben, um wirklich eine unterstützende und ermutigende Atmosphäre zu schaffen. Wir müssen nicht das Negative, was auch da ist, in den Vordergrund stellen, sondern bitte lasst uns das, was Gott getan hat, in den Vordergrund stellen. Und alles andere werden wir bereits vergessen. Dann wird uns das gar nicht mehr triggern. Wir werden nicht mehr darüber nachdenken müssen. Wirklich nicht. Das ist nicht das, was uns immer wieder auch anstößt. Nein, wenn wir das Positive, die Wunder Gottes vor uns haben. Womit sind deine Gespräche mit anderen Menschen oder mit deinen Kindern gefüllt? Womit sind sie gefüllt? Was ist der Inhalt des Gespräches, was du führst, was ich führe? Wirklich negativ oder die Wunder Gottes? Sehe ich immer nur das Schwarze? Erwähne ich das immer wieder auch nur so, dass die Menschen von mir völlig depressiv weglaufen und eigentlich gar nicht mehr mit mir reden möchten? Oder erwähne ich in diesen 10, 20 Minuten oder 2 Stunden die Wunder Gottes und sage, Herr, guck mal, wie viel Wunder hat Gott in meinem Leben geschenkt? Also das ist doch beim Weiten besser. Wie gehen die Menschen aus dem Gespräch mit dir raus und woran erinnern sie sich? Das ist sehr wichtig. Jesus lebte das aus, dass die anderen sagten, wow, seine Rede ist so vollmächtig, so gesegnet. Die nächste Lebensweisheit, achte viel mehr auf die Not des anderen als auf deine. Ja, wir könnten viel über die Dinge reden. Ich kürze es einfach ab, weil das ist verständlich klar. Achte viel mehr auf die Not des anderen als auf deine Not. Andere zu helfen ist ein Weg, die eigenen Sorgen zu relativisieren oder zu relativieren. Also es ist schön, wenn wir wirklich die Not des anderen vor Augen sehen. In Philipper 2, Vers 4, da heißt es, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was des anderen ist. Also nicht neidvoll, sondern wie kann ich helfen? Wie ist seine Not? Was braucht er? Wenn ein Mitglied der Gemeinde Freude oder wenn wir vielleicht sogar auch Kollegen oder vielleicht Schulkameraden haben, die Freude oder Leid erfahren, wie gehen wir dort mit? Und es ergibt sich ganz viele Lebenssituationen, wo ich sage, ja, ich möchte den anderen vor Augen sehen, ich möchte seine Not sehen, nicht die des, nicht meine. Nicht, manchmal kann es schon helfen, einfach da zu sein, zuzuhören und die Not des anderen wird halbiert, sie wird verringert. Jesus verzichtete auf seinen Schlaf, als Nikodemus zu ihm kam. Er hat die Not des Nikodemus vor Augen gehabt. Er sagt, ja, ist kein Problem, ich verzichte auf meinen Schlaf, aber dafür helfe ich Nikodemus. Wir hätten Johannes 3 nicht in der Bibel gehabt, wenn Jesus nicht dieses Leben gelebt hätte. Jesus ist derjenige, auf den wir hinblicken können, um das zu lernen, die Not des anderen höher sein zu lassen als die meine. Ich möchte noch eine Lebensweisheit ansprechen, ganz kurz und dann schließe ich. Sei dankbar in allen Dingen und immer. Sei dankbar. Dankbarkeit, so heißt das, oder sagte jemand, bewahrt die Freude, auch in schwierigen Situationen. Wow, das ist also ein Kühlschrank für halberes Fleisch. Das ist die Friertruhe für deinen Lamm oder was auch immer du da besorgt hast und dein ganzes Jahr genießen willst. Ja? Dankbarkeit konserviert die Freude. Dankbarkeit ist etwas, also ohne dessen können wir gar nicht leben. Das ist wichtig. 1. Thessalonicher 5, nicht? Da Vers 16 und 18 und so weiter. Seid allezeit fröhlich, seid dankbar in allen Dingen. Seid dankbar, sagt Paulus. Ja, er konnte es sagen. Er konnte es so sagen. Führe ein Dankbarkeitstagebuch. Wenn jemand sagt, wie soll ich das umsetzen? Ja, wie merke ich, dass ich dankbar bin? Nimm dir ein Zettelchen für die nächste Woche. Bitte, nimm dir einen Zettel. Musst du nicht umsetzen, aber das ist vielleicht eine Möglichkeit. Indem du täglich 3 Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist. Jeden Tag. Sag, okay, dafür bin ich dankbar, dafür bin ich dankbar und dafür bin ich dankbar. Das ist ein guter Anfang, dankbar zu sein. Und dann werden wir immer, immer, immer mehr sehen, wie Gott Wunder tut. Dies kann dir helfen, auch in schwierigen Zeiten einen Fokus auf das Gute zu richten. Dann hast du vielleicht schwierige Zeiten und nimmst dein Dankbarkeitstagebuch in die Hand und sagst, wow, so viel Gutes hat Gott mir in den letzten Monaten gegeben. Dann wird auch jetzt der nächste Tag durch Gott getragen. Jesus hat nie gemeckert. Er hat nie geklagt. Er war nie über irgendetwas unzufrieden. Er hatte keine Wohnung, kein Haus. Und das heißt, kein Bett, kein Kissen. Jesus war mittellos und er klagte nicht ein einziges Mal. Wisst ihr warum? Weil er wusste, dass in einigen Jahren sein irdisches Leben vorbei ist. Ihr Lieben, das soll uns zur Dankbarkeit führen. Unser Ziel ist die Ewigkeit. Unser Ziel ist da oben. Unser Ziel sind nicht die Paläste auf dieser Erde. Nicht das viele Gut und Haben, das verbrennt. Unser Ziel ist woanders. Ein Fazit und Abschluss. Diese Prinzipien, ihr Lieben, bieten so ein paar praktische Anleitungen für das Leben, das von und durch Christus gelebt und geprägt werden sollte. Führung also durch Jesu und in Jesu bleiben bedeutet Folgendes: Selbstlosigkeit, Zorn, Kontrolle, Gebet. Es bedeutet Zuneigung und das bedeutet Mitgefühl und Dankbarkeit. Das möchte Jesus von uns. Und das sind die Dinge, die wir in unseren Rucksack des Lebens hineinlegen können und sagen, damit gehe ich meine Wanderung. Damit gehe ich jetzt in meinen Alltag hinein und damit möchte ich Menschen begegnen. Damit möchte ich die Gipfel meines Lebens erreichen. Damit möchte ich andere mitnehmen, wenn sie nicht mehr können. Dann packe ich sie an und sage, kommt mit, ich bete für euch. Das ist doch gut, oder? Mich hat das sehr ermutigt. Für mich war das nicht depressiv. Für mich sind das Dinge, die sind schön. Ich freue mich auf die Wanderung, lege Dinge in meinen Rucksack und sage, damit geht es los. Damit geht es in die nächste Woche. Damit geht es in den nächsten Monat. Damit geht es in meine Familie weiter. Mit Jesus, mit diesen Dingen. Ihr Lieben, der Herr stärke uns darin, genau das auszuleben. Das hat Jesus gelebt und ist für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben. Wie reagieren wir darauf? Und was ist unser Lebensstil? Amen. Ich möchte gerne mit einem Gebet abschließen. Bitte steht dazu auf.